den Demonstrationen am Wochenende, die unter dem Tenor, so auch der Flugblattaufruf dazu, der Veranstalter, wir zahlen nicht für eure Krise, eingeladen hatten zu dieser Konkurrenz Gruppen wie Die Linke, also die Partei Die Linke, Attac, einige linke Kreise der Gewerkschaft und ähnliche. Das Flugblatt, wie gesagt, hatte die Überschrift, wir zahlen nicht für eure Krise, eine Welt zu gewinnen jenseits von Krise, Krieg und Kapitalismus. Im Studio, jetzt in der zweiten Stunde mit mir, Migge und Elisabeth. Vielleicht als zu Anfang mal so viel. Wir bezahlen nicht für eure Krise. So ja der Titel, unter dem diese Demo stand. Tatsächlich, so unser erster Einwand, bezahlt ihr ja längst. Und übrigens, das benennen die Demonstrationsaufrufe auch, das kommt in ihnen vor. Wenn die Märkte einbrechen, wenn in Industrie und Handel die Geschäfte schrumpfen, dann wenden die Unternehmen Schaden von ihren Bilanzen ab, indem sie ihnen den Schaden an ihre Arbeitskräfte weitergeben. Sie entlassen, verordnen Kurzarbeit, senken Löhne. Sie passen ihre Kosten an die verminderten Geschäftsgelegenheiten an und verteidigen ihre Gewinne. An dieser Front findet der Kampf darum statt, wer in welchem Maß Opfer zu bringen hat dafür, dass das Wachstum wieder in Gang kommt und der ganze kapitalistische Laden weiterläuft. Wer sich die Rolle als flexibler Kostenfaktor nicht mehr gefallen lassen will, wer satt hat in Zeiten der Konjunktur mit flexibler Arbeitsbereitschaft für das Wachstum der Profite bereitzustehen und in der Phase der Schrumpfung der Firmenbilanzen durch Lohnverzicht zu sanieren, wer bereit ist, diese Zahlungsmodi, wer nicht mehr bereit ist, diese Zahlungsmodi mitzumachen, der kommt um eine Kündigung seiner Rolle als wahre Arbeitskraft nicht herum. Die Aufrufe zu dieser Demonstration schimpfen kräftig auf den Kapitalismus und fordern, Zitat, ein anderes Wirtschaftssystem, das Mensch und Natur dient. Aber der Kampf um die Abschaffung des Kapitals, der wird nicht angesprochen. Den finden Sie nicht für nötig.
Ja, vielleicht als erstes mal zu dem Wirtschaftssystem, was die Demonstranten fordern. Ein Zitat aus dem gemeinsamen Aufruf: Zeit für Systemwechsel. Für eine solidarische Gesellschaft. Die Entfesselung des Kapitals und der erpresserische Druck der Finanzmärkte haben sich als zerstörerisch erwiesen. Ein anderes Wirtschaftssystem ist notwendig. Soweit fordern die Demonstranten in dem Aufruf zur Demo. Das ist einerseits ja eine sehr wuchtig klingende Absage an das bestehende Wirtschaftssystem. Andererseits ein merkwürdiger Systemwechsel, den sich die Demonstranten hier vorstellen. Merkwürdig ist er insofern, als all die Figuren, die in der schlechten alten Gesellschaft, gegen die sie ja sind, die hier das Sagen haben und deren Profitmacherei all die aufgezählten Übel verursacht haben, angefangen von der Armut in Europa und in der Welt bis hin zum Klimawandel. All diese Charaktere, die für das Schlechte verantwortlich sind, all die sind nämlich in der geforderten neuen solidarischen Gesellschaft gleich wieder mit an Bord. Zum Beispiel die Reichen und die Millionäre. Die gibt es nämlich auch in dem neuen System und die bleiben auch hier Millionäre. Die sind nämlich vorgesehen für eine Sonderabgabe, so heißt es in dem Aufruf, eine Sonderabgabe auf ihre Vermögen und, kennt man von allen, Forderung nach der Millionärssteuer. Damit, mit diesem Geld, so ist die Vorstellung, sollen die staatlichen Unkosten der Bankenrettung gemindert werden. Auch die Banken müssen natürlich gerettet werden. Auch die sind in der von Attac und Co. geforderten solidarischen Gesellschaft unverzichtbar. Schon deswegen, weil die Finanzkapitalisten ihren gerecht großen Beitrag zum großen Topf der Krisenbewältigungskosten beisteuern sollen. Aber nicht nur deswegen. Ich zitiere Attac: Die Banken haben sich auf der Suche nach immer höheren Renditen von einer Dienstleistungsrolle für die Realwirtschaft gelöst und mit ihren Geschäften den Kollaps des ganzen Finanzsystems riskiert. Als Schlüsselbranche im Kapitalismus gehören sie unter öffentliche Kontrolle. Dabei geht es nicht darum, nur bankrotte Banken zu verstaatlichen, sondern gerade darum, finanzstarken Instituten demokratische Kontrollmechanismen aufzuzwingen. Sehr interessant. Bankenrenditen losgelöst von der Realwirtschaft. Pfui. Bankenrenditen mit Kreditvergabe an die Realwirtschaft. Hui. Klar, wer auf Banken und deren Dienstleistungsrolle steht, der will logischerweise auch finanzstarke Institute. Als solche sollen sie dann nämlich wieder loslegen in der neuen Gesellschaft mit ihrem Gewerbe. Mit ihrem Gewerbe, das heißt aus ihrer Verfügung übers Geld der Gesellschaft per Zinsgeschäft mehr Geld zu machen und damit gesetzlich geschützt und beauftragt den ganzen Laden zu einer Maschinerie des Geldverdienens herrichten. Das sollen Banken tun. Vermögende Banken sollen sein. Nur so können sie schließlich auch den von den Kritikern geschätzten Dienst an der Realwirtschaft erbringen, nämlich Kapitalvorschuss auf Kredit spendieren. Und Kapital scheint ja das zu sein, was die arbeitende Bevölkerung in den Augen von Attac und Co. so nötig hat wie das tägliche Brot. Nicht nur die Banken haben ihren Platz in der neuen Gesellschaft. Auch die Kapitalisten aus der Realwirtschaft. Auch die werden als nützliche Beiträger begrüßt. Als hätten die Unternehmer, die Autos, Gummibärchen oder Windräder produzieren lassen, dabei etwas anderes im Sinn als die Banken, als ginge es den Unternehmern nicht um immer höhere Renditen. Dagegen möchten wir doch mal festhalten, der ökonomische Zweck der Realwirtschaft unterscheidet sich in nichts von dem der geschmähten Finanzgeier. Auch beim Produzieren und beim Verkaufen geht es darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Die Produktion von Kühlschränken, Medikamenten oder Haferflocken, das sind alles Alternativen, und zwar gleichwertige Alternativen, Geld anzulegen, sofern gleiche Profite auf den Kapitalvorschuss zu erzielen sind. Die Güter werden im Kapitalismus erzeugt, wenn es sich lohnt. Und ihre Erzeugung wird eingestellt, sobald sich ein rentableres Betätigungsfeld für das schöne Geld findet. In dieser Hinsicht sind nämlich alle Kapitalisten ganz vorurteilslos. Die Produktion von was auch immer ist Mittel für ihre Geldvermehrung. Man weiß auch, die großen deutschen Kapitale, die sind beides. Das sind Finanzkapitalisten und produktive Kapitalisten. Von den Autofirmen hat man spätestens jetzt in der Krise erfahren, dass die alle eine eigene Bank haben. Und wenn die produktiven Kapitalisten Arbeitsplätze schaffen, was an ihnen ja immer so hervorgehoben wird, wenn sie also Arbeit für die Herstellung gewinnträchtiger Waren anwenden, dann machen sie es genau so, dass auch Gewinn herauskommt. Dann sind die Löhne knapp kalkuliert die Arbeitstage lang und die Arbeitsstunden dicht. Genau so sorgen sie nämlich für die Differenz zwischen Kosten und Verkaufspreisen, auf die es ankommt. Also das sogenannte Realkapital, von dem es heißt, dass es im Unterschied zum Finanzkapital ja noch echte Werte erzeugen würde, bekommt durch den Kontrast, nämlich durch das Wörtchen real, lauter positive Eigenschaften. Dass es für seinen Profit Produkte herstellt und diese verkauft, dass es dafür Lohnarbeiter ausnutzt und sich den gesamten materiellen Lebensprozess der Gesellschaft unterwirft und diesen vom Gelingen seiner Bereicherung abhängig macht, das alles verkehren die Liebhaber des Realkapitals in einen Dienst am Leben der Gesellschaft. Da wird auf die Produkte, also auf Autos, Kühlschränke und Lebensmittel gedeutet, die Nützlichkeit der Sachen wird hervorgehoben und dabei das Entscheidende ignoriert. Nämlich erstens, dass all diese schönen Sachen Mittel der Gewinnproduktion sind und die Produktion diesem Maßstab mit allen Konsequenzen unterworfen ist. Und zweitens, die Gebrauchswerte, die schönen, auch nur dann in die Hände der Konsumenten gelangen, wenn diese über das nötige Kleingeld verfügen, sie auch zu versilbern. Die behauptete Idylle der vorgestellten neuen Gesellschaft ist dann perfekt, wenn das Finanzkapital den von seinen linken Kritikern angemahnten gesellschaftlichen Dienst wieder erbringt und Kredit vergibt. Den sollen die Unternehmer dann verwenden und das heißt, neben dem eigenen Profit auch noch den Zins für die Banken aus der Arbeit herauswirtschaften. Dann ist offensichtlich für Attac und Co. die Welt in Ordnung. Dann hat das Volk wieder Arbeitsplätze, die es braucht, und die Ausbeutung geht wieder ihren normalen Gang. Deswegen haben auch die Arbeiter in der neuen Gesellschaft dann wieder ihren Platz. Wie? Da kann der Migge ja jetzt mal was zu sagen.
Ja, also du hast schon darauf hingedeutet. In der solidarischen Gesellschaft, die Attac und ihre Mitstreiter anvisieren, da treten nicht nur die Reichen und Mächtigen wieder in ihren alten Rollen auf, sondern auch der Gegenpart dieser Leute, nämlich die Armen und Abhängigen, sind wieder mit im Boot. Man kann sich das ja mal so überlegen. Wozu fordert man eigentlich einen sozialen Schutzschirm, wenn man nicht davon ausgeht, dass es weiterhin ohnmächtige und schutzbedürftige Sozialfälle geben wird? Also, laut den Aufrufen, da wird zum Beispiel ein Mindestlohn für die Beschäftigten im Niedriglohnsektor gefordert. Das ist schon interessant. Den Sektor soll es offenbar noch länger geben. Und da haben es die Aufrufautoren dann auch schon nötig, sich von der SPD-Definition des für arme Arbeiter zumutbaren mit einem aber bitte Armutsfest abzugrenzen. Dann findet man Forderungen nach dem Motto eine existenzsichernde Erhöhung des Hartz-IV-Satzes für die Langzeitarbeitslosen. Die werden offenbar auch nicht weniger, mitsamt ihrer unsicheren Existenz. Und dann gibt es noch Forderungen wie Sozialrente mit 65 statt mit 67 für die Alten. Und da fragt man sich, an wen denken die eigentlich? Die meisten von den Leuten, von denen sie hier reden, erreichen ja noch nicht einmal die normale Arbeitsgrenze, sondern werden schon vorher aus den Betrieben rausgedrängt. Also uns fällt da immer nur ein, geht es eigentlich noch bescheidener, wenn die Leute auftreten und demonstrieren, um für eine solidarische Gesellschaft zu demonstrieren. Diese von mir jetzt gerade zitierten Forderungen, die finden sich in dem Aufrufflugblatt und da heißt es unter anderem, oder das Ganze wird gesetzt unter die Parole Menschen vor Profite. Und das ist auch eine sehr interessante Parole. Also was soll das eigentlich bedeuten, wenn man antritt, um die Rangordnung dieser beiden Güter zu korrigieren? Menschen vor Profite. Das ist doch eigentlich eine ziemlich absurde Parole. Die interessiert sich einerseits herzlich wenig für die Frage, was die lieben Beschäftigten eigentlich unter dem Kommando ihrer Anwender eigentlich produzieren, nämlich Profit, um dann die Frage aufzuwerfen, wer was damit, nämlich mit dem Profit, anfangen darf und kann. Also Menschen vor Profite. Da möchte man die Leute, die dies für eine sinnvolle Forderung halten, mal fragen, ist es eigentlich wirklich ergebnisoffen, was mit Profiten passiert, was man mit Profiten macht, ob man sie vor oder hinter die Menschen stellt? Das ist doch extrem widersinnig. Das will ich kurz erläutern. Also einerseits findet man am Betriebsergebnis ja nichts Besonderes. Es ist schon ganz komisch. Der Hinweis heißt, wenn die Profite doch gar nicht anders zustande kommen, als dass man den Lohn für den Lebensunterhalt seiner Produzenten minimiert, die Leistung, die dafür abzuliefern ist, maximiert, damit jedem Produkt ein anständiger Überschuss über die Kosten erzielt wird. Und wenn man dann zweitens darauf besteht, dass mit diesem Profit ein sozialer Schutzschirm finanziert wird, der all das kompensieren soll, was seine Produktion kostet. Also lauter soziale Probleme löst, die es ohne Profit gar nicht gäbe. Also an einem solch radikalen alternativen Schutzschirm weiß man wirklich nicht, was man mehr bewundern soll. Seine Bescheidenheit oder seine Widersinnigkeit. Ich will das nochmal erläutern. Angesichts dessen, dass der Lohn für seine Zahler Kost ist und deshalb für seine Empfänger Armut bedeutet, entdecken die meisten Demonstranten keinen hoffnungslosen Gegensatz. Sie sind, das kann man den Aufrufen ja entnehmen, der Auffassung, dass man mit einem Mindestlohn schon mal aus dem Gröbsten raus ist. Und wenn man feststellt, dass an diesem Schirm schon eifrig gebastelt wird und er von vor allem die Existenz eines nationalen Niedriglohnsektors schützt, dann muss das aus Sicht der Demonstranten und Aufrufer auch nicht sein. Man muss sich nämlich nur ein bisschen doof stellen und das für eine Nebenwirkung erklären, zu einer Nebenwirkung erklären, die eigentlich nicht sein müsste. Und ihn sich mit dem Gütesiegel gesetzlich armutsfest wünscht. Zum anderen, wenn das Kapital, das ist ja eine Erfahrung, die man immer wieder macht und nicht erst jetzt, sogar die Existenz streicht für diejenigen, die es für sein Wachstum nicht mehr brauchen kann, dann scheint für die kritischen Demonstranten Existenzsicherung offensichtlich schon der Einstieg in die Komfortklasse. Also ich zitiere nochmal, weg mit dem Hartz-IV-Regelsatz und weg mit Hartz-IV und Agenda 2010, sofortige Erhöhung des Eckregelsatzes, existenzsichernd und ohne Sanktionen gegen Erwerbslose. Die solidarische Gesellschaft, wie sieht sie aus? Ja, Überleben ist glatt vorgesehen in dieser besseren Welt, die möglich ist, wenn man die Profite nur an den richtigen Platz stellt. Wie groß dann das Abstandsgebot zu den bisherigen Eckregelsätzen sein muss, damit man den Übergang von einer Armutsverwaltung in eine solidarische Gesellschaft erkennen kann, wird dann wohl in den einschlägigen alternativen Forschungseinrichtungen ermittelt. Und wie oben schon mal erwähnt, Auch hier will ich nochmal klar machen, was die Widersinnigkeit dieser Forderungen ist. Für die aus Altersgründen Aussortierten haben die Autoren des Flugblatts ja auch noch die passende Forderung. Für armutsfeste Renten ohne Lebensarbeitszeitverlängerungen, heißt es dort. Und auch hier kommt wieder die abenteuerliche Dialektik zur Anwendung, dass die Alten, Ausgemusterten es verdienen, mit unter den sozialen Schutzschirm genommen zu werden, weil die ja gerade die Erfahrung machen, dass ein 40 bis 45 Jahre währendes Arbeitsleben unter dem Regime des Profits nicht die Mittel abwirft, die vor einem Abstieg in die soziale absolute Armut schützen. Also ein kleines Zwischenfazit. Profit soll also schon sein, aber der Mensch darf darüber nicht vergessen werden. So, das ist die Vorstellung, sollen Mensch und Profit existieren können, koexistieren können. Ich will das nochmal als Frage formulieren. Wie passt es eigentlich zusammen, dass der Profit einerseits sowieso nur erarbeitet wird, nur auf Kosten der arbeitenden Leute, dass der Profit gar nichts anderes ist, als was der Kapitalist aus seinen Arbeitskräften herausholt. Und da drängt sich schon die Frage auf, soll die andere Welt wirklich so aussehen? Ist das das neue Wirtschaftssystem, für das man demonstrieren gehen sollte?
Ja, das Wirtschaftssystem ist damit natürlich noch nicht fertig, so wie Attac sich das vorstellt. Also mit Mindestlohn, Rente mit 65, existenzsichernder Sozialhilfe etc. Ja, aber das bezeichnen Sie auch als Sofortmaßnahmen, als erste Schritte. Fragt sich bloß, Schritte wohin, beziehungsweise was das Entscheidende an ihrer vorgestellten solidarischen Gesellschaft ist. Die Demoaufrufe zählen, haben wir ja auch schon darauf hingewiesen, sehr viele Übel auf, die das kapitalistische Wirtschaften bei der Klasse der Lohnabhängigen verursacht. Auffällig ist, dass sie sich gar nicht gegen das Kapital wenden, sondern sie wenden sich an den Staat, der das ganze System besser regulieren soll und so dem Schaden Grenzen ziehen soll. Was ist das für eine Adresse? Das ist genau die Adresse, die mit ihrer politischen Macht das Privateigentum garantiert. Es ist doch der Staat, möchten wir mal die Demonstranten erinnern. Es ist doch der Staat, der die Wirtschaftsmacht des Kapitals in die Welt setzt, diese absichert und mit Regeln betreut. Also von den Schäden, die das Kapital verursacht, gehen die Kritiker aus, bloß sie tun so, als gäbe es die von ihnen angeprangerte Gier, die ja schuld sein soll an allem Möglichen, als gäbe es diese Gier der Finanzkapitalisten ganz ohne den staatlichen Auftrag an die Leute in seiner Gesellschaft, das Geld in Privathand zu vermehren. Sie tun so, als wären alle Schäden, die sie dem Kapital anlasten, zu vermeiden, wenn sich bloß die Politik mal anders dazu stellen würde. Der Vorwurf an die Politik lautet, das sind die Stichworte, die in allen Aufrufen vorkommen, dass diese, Zitat, bewusst die Deregulierung und Liberalisierung der Finanzmärkte vorangetrieben hat. Die Politik hat nach diesem Weltbild den renditegierigen Managern und Finanzkapitalisten zu viel Freiheit gelassen, anstatt diese demokratisch zu kontrollieren. Verdammt wird der reine Kapitalismus, der dann so Attribute kriegt wie entfesselt, ungezügelt, finanzgetrieben. Mal heißt der Casino, mal Turbokapitalismus. Der wird abgegrenzt von dem offensichtlich Positiven, nämlich dem geregelten, dem gezähmten und dem sozialen Kapitalismus. Das ist der, den es vor der Globalisierung gab. Den finden Leute wie Attac offensichtlich im Rückblick, im Vergleich ganz akzeptabel. Also der Unterschied, der Sie an diesem System, dem Sie die ganzen Schäden anlasten, der Unterschied, der Sie daran interessiert, fällt ganz in alternative Strategien der Staatsmacht, die, wenn sie denn nur wollte, mit ihren Regeln doch eigentlich auch den Kapitalismus zum Blühen bringen könnte. Angeprangert wird die Deregulierung, die ist rechts, gefordert wird die Regulierung. Regulierung steht heutzutage für links. Um es noch mal ein bisschen am Material zu erklären, also will ich noch mal ein Zitat von denen vorlesen, wie die sich das vorstellen. Also, der private Bankensektor muss gesellschaftlich kontrolliert und am öffentlichen Interesse orientiert werden. Die Steueroasen sind endlich zu schließen. Banken, die dort arbeiten, müssen bestraft werden. Das weltweite Finanzsystem muss reguliert und demokratisch kontrolliert werden. Hedgefonds und andere spekulative Instrumente sind zu verbieten. Betriebe, die öffentliche Finanzhilfe bekommen, dürfen nicht entlassen. Die Beschäftigten brauchen Vetorechte bei grundlegenden wirtschaftlichen Entscheidungen. Also, gesellschaftliche Kontrolle, das ist das Zauberwort, mit dem sich alles Schlechte des Kapitalisten zum Guten wenden lässt. Bankenkrise und Fehlspekulationen hätten doch gar nicht sein müssen, hätte es nie geben können, wenn ehrliche Geschäfte unter wachsamem Auge der Gesellschaft abgewickelt worden wären. Dann weiß man ja so ungefähr, wie man sich die andere Welt von Attac und Co. vorzustellen hat. Ratingagenturen aber immer bloß, bitteschön, vom Gewerkschaftssekretär mit VWL-Diplom gegengecheckt. Ja, vielleicht ein Attac-Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, am besten mit Zuständigkeit für die Managerboni. Das bringt's. Ein Opel-Betriebsratschef, der Co-Manager Franz, der rettet dann die Arbeitsplätze der Opelaner, zumindest mal 18.000 von den 25.000. Gegengutachter Rudolf Hickel, der als Wirtschaftsminister und Lafontaine als Finanzminister, der endlich das deutsche Steuerrecht auch in ausländischen Staaten durchsetzt. Ja, nicht zuletzt Zins- und Spekulationsgeschäfte im Auftrag der Arbeiterklasse. Das wird in der Tat eine gemütliche Gesellschaft. Es ist kein Zufall, dass das, was im Zitat steht, einen sehr erinnert an Sachen, die auch Merkel fordert. Kontrolle ist das Stichwort, auch jetzt für die G8-Konferenz. Also, ich will sagen, mit diesen Bildern, mit dieser Ausmalung, die von Attac propagierte andere Gesellschaft ist gar nichts anderes als ein weichgespültes Abziehbild der kapitalistisch-demokratischen Klassengesellschaft. Das ist nicht bloß naiv, das ist sehr ärgerlich, weil die Rolle, die der Staat in und für diese Gesellschaft spielt, da sehr verharmlost wird. Es wird nämlich die Vorstellung erweckt, als wäre die ganze Latte von Einrichtungen zu denen es der globalisierte Kapitalismus und seine nationalen Standortvorsteher gebracht haben, samt den Rollen, die darin für die Massen vorgesehen sind. Als wären das lauter Dual-Use-Güter, die man genauso gut zur Menschheitsbeglückung verwenden könnte, wie zum Betreiben des Systems der Marktwirtschaft. Also all die Anklagen an die Politik, die formuliert werden, sind nichts anderes als ein dickes Kompliment an den Staat. Der verfügt nämlich in den Augen der Kritiker über lauter Systeme und Instanzen, die, wenn man die mal richtig besetzt und richtig zum Einsatz bringt, die Welt sozialer und gerechter machen sollen. Ich will sagen, diese Differenz zwischen die Politiker werden für ihre falsche Politik angeklagt, aber eigentlich haben sie doch Instrumente, es richtig zu machen, bedeuten, dass die Kritik an den Politikern gar nicht auf die Sache geht, die diese begründen, die diese exekutieren. Also was kapitalistische Staaten und ihre Führer mit ihrer Kommandogewalt über Land und Leute ins Werk setzen und in Konkurrenz zu ihresgleichen vorantreiben, das nehmen die Kritiker gerade nicht zur Kenntnis. Sie haben eine ganz schlechte Meinung von den Regierungen. Nur verdankt sich diese dem Maßstab, dass diese ihren eigentlichen Aufgaben nicht gerecht werden. Als wäre es die eigentliche Bestimmung der staatlichen Macht und Obrigkeit, die Menschheit zu beglücken. Das ist so ärgerlich, weil so der Untertanenglaube an die im Prinzip eigentlich guten Werke der Herrschaft so richtig bestärkt wird. Da werden die Leute, anstatt man sie gegen Kapital und Staat aufhetzt, die ihnen ja all die Schäden antun, also anstatt sie aufzuhetzen, werden sie eingeschworen darauf, alle Notlagen, die sie in dieser Marktwirtschaft erleiden, ausgerechnet dem Garanten dieses Systems, dem Staat, zur Betreuung anzutragen.
Elisabeth, vielleicht zum letzten Punkt noch mal ein Zitat aus dem Aufruf zur Verdeutlichung. Die Regierenden, so heißt es da, haben kaum gezögert, als es darum ging, Bankern, Großaktionären und Managern mit Hunderten von Milliarden aus den Staatskassen auszuhelfen. Top-Banker und Firmenchefs, dieselben Akteure, die für die Krise verantwortlich sind, werden nun mit ihrer Lösung betraut. Die Betroffenen, Arbeiterinnen, arbeitslose Arme, erhalten indes keinerlei Unterstützung im täglichen Kampf um ihr Auskommen. Und sollen nun auch noch zur Finanzierung der Rettungspakete zur Kasse gebeten werden. Zitat Ende. Diesen Topos, die Manager, die die Krise verantwortet haben, werden mit ihrer Lösung betraut. Die Arbeiter erhalten nichts, die bräuchten es doch auch. Durchzieht viele der kritischen Anmerkungen. Die Beschwerde heißt im Klartext, der Staat hilft nur den Reichen, nicht aber den Schwachen. Dir auch noch belastet. Dazu eine Gegenfrage. Hat der Staat eigentlich mit dieser Notwendigkeit des, wie es im Zitat heißt, im Aufruf des Kampfs um ihr tägliches Auskommen wirklich nicht mehr zu tun, als dass er es an fehlender Hilfeleistung, als dass er sich der fehlenden Hilfeleistung schuldig macht? Hat er nicht vielleicht auch ein bisschen dafür gesorgt, dass es diesen Kampf ums tägliche Auskommen überhaupt gibt. Und dieser übrigens nicht nur mit, sondern die ganze Zeit vorher ohne Finanzkrise zur Normalität des Arbeiterlebens dazugehört. Und könnte man dann nicht mal fragen, warum das so ist? Vielleicht ist ja die Krise der Kapitalisten tatsächlich eine Gefährdung dessen, was der Staat will, nämlich die produktive Vermehrung seines Geldes, die Quelle seiner Macht ist. Und wenn die Kapitalisten dann wieder einmal einen Systemzustand namens Krise zustande gebracht haben, dann versagen die Mittel ihrer Bereicherung tatsächlich ihren Dienst und ihre Kapital- und Geldmacht ist brachgelegt. Das stört den Staat sehr, weil auch damit es ihm an Mitteln gebricht. Übrigens ein Zustand, der nicht, ja, das war ja eben auch eine wichtig in der Ausführung von Elisabeth, mit umgewidmeten Managerboni zu beheben ist. Das merkt man ja schon an den Boni von ein paar Millionen und den Milliarden, die jetzt gerade verbrannt werden. Da braucht es tatsächlich, weil der Staat es so will, weil es sein Zweck ist, das politische Gewaltmonopol des Systems namens Marktwirtschaft, dass dieses System einrichtet und ihm seine Spielregeln verpasst. Das politische Gewaltmonopol, das mit seiner Macht die Macht der Macht des privaten Eigentums über Arbeit und Konsum die nötigen Mittel zuführt. Die Politik steht für die Sanierung des Finanzkapitals ein, nämlich wegen seiner systemischen, also fundamentalen Bedeutung für den Standort Staat. Und dafür machen die Standortvorsteher in den Chefetagen der Regierung unter fleißigem Beifall der Opposition dessen menschliche Manövriermasse haftbar. Und zwar jetzt in der Krise, wie eben übrigens auch vor der Krise. Das ist doch die wuchtige, sachdienliche Mitteilung aus den Chefetagen von Geschäft und Gewalt. Und die ist doch von anderem Kaliber als die alberne Vorstellung von einem großen Topf zur gemeinschaftlichen Bewältigung der Krisen, in den die Urheber mehr einzahlen müssten als die unschuldig Betroffenen.
Die Elisabeth hat eben schon mal darauf hingewiesen, dass wir es besonders ärgerlich finden, wenn Demonstranten gegen die aktuelle Krisenpolitik der Regierung demonstrieren gehen und in dieser Demonstration die Teilnehmer, aber auch alle anderen, die sie ja ansprechen wollen, darauf hin orientiert werden oder hin orientiert werden sollen, dass man die Politik doch ihren eigentlichen Aufgaben, also dass man die Politik auffordert, sie sollte doch ihren eigentlichen Aufgaben wieder ordentlich nachkommen und etwas tun für die solidarische Gesellschaft im Sinne von sozialer Schutzschirm und was es alles gegeben hat. Ärgerlich, so hat sie schon darauf hingewiesen, finden wir das deshalb, weil ja hier keine der Gründe für deren Armut, für die Schäden, die sie davontragen, vor der Krise wie in der Krise, keine Ursachen angegriffen werden, sondern so getan wird, als wäre mit einer Änderung der Politik in Berlin oder in den Landesregierungen schon so etwas auf den Weg gebracht wie: dann wäre es doch gar nicht mehr so schlimm für die Leute. Ärgerlich ist es, weil ja so der Untertanenglauben an die eigentlich guten Werke der Herrschaft bestärkt wird. In der Reaktion, die man jetzt hat finden können auf diese Demonstration, zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da wird man gar nicht den Eindruck nicht los, dass das eine Demonstration gewesen ist, mit der sich auch solche Leute wie in der FAZ, die ja ansonsten die Vorreiter zur Verteidigung des Kapitalismus sind, sich durchaus haben anfreunden können, wenn es nicht ein paar Leute gegeben hat, denen diese Tour der Demonstration, nämlich dieses Grund gottselig Vertrauende in den Staat, nicht auch zu bunt gewesen wäre und sie ein paar Eier auf den La Fontaine geschmissen hätten. Ich will das nochmal ein bisschen anders erläutern. Habe in der letzten Woche auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel gefunden, der sich mit der Attac beschäftigt hat und der den Titel getragen hat, also dieser Zeitungsartikel, im Strudel des Mainstream. Ich will hier an der Stelle mal die Häme und die Genugtuung eines FAZ-Schreiberlings darüber weglassen, der die von Ihnen verachtete linke Konkurrenz wieder mal einen Abgesang attestieren will. Das ziehe ich jetzt mal ab, denn unter dem Titel "Im Strudel des Mainstream" hat auch dieser FAZ-Schreiberling etwas getroffen von dem, was die Attac-Mitveranstalter der Demonstration eigentlich praktizieren. Ich zitiere mal aus diesem Artikel, und das heißt dann folgendermaßen. Da berichten sie von einem Kongress, der in Berlin stattgefunden hat, zur aktuellen Lage. Und das gibt dann folgenden Bericht ab. Also Zitat: Vollends zu verwirren schien die Organisation, dass ihre ureigensten Forderungen, wie jene nach einer Regulierung der Finanzmärkte und der Schließung von Steueroasen, plötzlich von Politikern aller Parteien erhoben werden. Also soweit das Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen. Offenbar kann's so gehen. Uns ist dies jedenfalls vor einiger Zeit schon mal aufgefallen. Und da haben wir mal einen Artikel veröffentlicht unter dem Titel, der hieß die Attac, der Aldi unter den Weltverbesserern. Und das kann man übrigens auch sehr schön daran erkennen, dass in der Attac offenbar jeder krittelnde Geist ein Plätzchen und ein Angebot findet, bis hin zu Heiner Geißler. Allerdings, es ist anzunehmen, dass die zitierte Verwirrung, also die von der FAZ zitierte Verwirrung, nicht lange angehalten hat. Für die Attac, das ist ja so auffällig. Und den mit ihr sympathisierenden Vereinen sieht die Welt ja etwas anders aus. Von denen her gesehen hat man sich ja nicht im Strudel des Mainstream verirrt, sondern umgekehrt in deren Weltbild bewegt sich die Welt, vor allen Dingen die Welt, die etwas zu sagen hat, auf die linken Weltverbesserer zu. Das entnehmen wir auch solchen Äußerungen, die wir in diesen Flugblättern, die aufgerufen haben zu der Demonstration, entnehmen können. Und da heißt es unter anderem: In der Krise liegt unsere Chance, die Auseinandersetzungen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen und Alternativen zum Kapitalismus wieder offensiv zu führen. Zitat Ende. Einerseits, man fragt sich ja, sagen wir, als kritischer Geist eigentlich, wieso liegt eigentlich in der Krise eine Chance, die Auseinandersetzung wieder offensiv zu führen? Also sind eigentlich die normalen Zeiten des Kapitalismus so, dass die Kritiker da in der Defensive sind? Warum, fragt man sich eigentlich? Die Leute werden doch auch da herangenommen als menschliche Manövriermasse, die Gewinne des Kapitals auf dem produktiven wie auf dem Finanzsektor zu erarbeiten. Da ist man offenbar in der Defensive, wenn es nicht gerade Krise ist. Naja, nur das am Rande. Aber wenn Sie jetzt sagen, darin liegt unsere Chance, Dann meinen Sie das ja wohl so, die Politiker aller Parteien hören jetzt so langsam die Signale, die ihnen die linken Weltverbesserer offenbar immer schon zugerufen haben. Der Krise sei Dank. Also nochmal ein Zitat, da heißt es dann, schon jetzt ist klar, die Zeit ist reif für einen Systemwechsel. Oder weiter, es ist Zeit für eine Wende. Und dann, die Chance ist jetzt da, den Finanzmarktkapitalismus zu Grabe zu tragen. Noch ein Zitat, es ist deutlicher als je zuvor, dass wir grundsätzliche Alternativen zum derzeitigen Wirtschaftssystem brauchen. Dazu habe ich wieder mehrere Fragen. Wer ist denn eigentlich wir? Wir brauchen Alternativen. Sind es jetzt die Leute, die immer schon die Opfer dieses Systems waren, die das Mittel dieses Systems waren, also des jetzigen? Oder wer ist eigentlich dieses Wir? Sind es alle zusammen, also die solidarische Gesellschaft, die wir schon mal aufgezählt haben, von den Millionären über die Banken bis hin zu den Sozialhilfeempfängern? Und was wird da eigentlich deutlich, wenn es heißt, es ist deutlicher als je zuvor? Die kapitalistisch verursachten Schäden an Mensch und Natur sind doch keine Neuheit, sondern die in Kauf genommenen und beabsichtigten Kosten für das Wachstum des Kapitals, das sich übrigens ausschließlich finanziell, nämlich als vergrößerte Überschüsse in Geld, bemisst. Für die Leute von Attac scheinen diese Schädigungen allerdings nur Indizien gewesen zu sein, Indizien dafür, dass der Laden letztlich nicht klappen kann. Nochmal ein Zitat. Ganz optimistisch von diesen Leuten gemeint, wir können ein System schaffen, das funktioniert, das Mensch und Natur dient. Das lässt dann an Deutlichkeit allerdings nichts zu wünschen übrig. Da sind diese Weltverbesserer offenbar die ganze Zeit auf den Gipfeln der Weltmächte, mit dem Argument zu Leibe gerückt, wie schädlich das Funktionieren liberalisierter Finanzmärkte und entfesselten Kapitalismus für das Wohlergehen von Mensch und Natur sei und haben ausgemalt, wie viel einnehmender doch der Laden sei, wenn er sich auf seine bessere Natur besänne und sich die Ideale vom Dienst am Gemeinwohl auf die Fahnen schriebe. Damit, jedenfalls in der Vergangenheit, sind sie auf keinerlei Resonanz gestoßen. Und jetzt? Jetzt fasst sich die Kritik, die ganze Kritik an den schädlichen Wirkungen der Geldwirtschaft zusammen in, da sieht man es doch, klappt doch nicht. Offenbar liegt umgekehrt zu diesem klappt doch nicht der ganze Betörungswert der besseren Welt in der Auskunft klappt hingegen prima. Es scheint so zu sein, dass sich diese Weltverbesserer wirklich für Krisengewinnler halten, weil sich die herrschende Klasse endlich blamiert hat. Bloß so richtig zugeben tut es die herrschende Klasse noch nicht. Dazu zitiere ich ihn nochmal aus dem Aufruf zur Demonstration. Die Regierungsberater, Wirtschaftsvertreter und Lobbyisten sind nicht vor Scham in den Boden versunken, sondern betreiben weiter ihre Interessenpolitik. Ja, was sollen sie auch sonst tun? Zitat weiter, um Alternativen durchzusetzen, Demonstrationen am Internationalen Aktionstag zum G20-Gipfel sind erst der Anfang. Frommann fragt sich nur, was ist eigentlich dann am Ende? Ich will das nochmal auch für das kindliche Gemüt ganz einfach ausdrücken. Fällt eigentlich an der solidarischen Gesellschaft niemandem auf, dass die Solidarität als ein gesellschaftliches Prinzip die dauerhafte Scheidung in Starke und Schwache unterstellt? Ja, dass die Scheidung in Starke und Schwache ein dauerhaftes Benutzungsverhältnis der einen durch die anderen beinhaltet? Soll das jetzt eigentlich die Lehre aus der Krise sein? Ist es wirklich das ein anstrebenswertes und vernünftiges Ziel, eine natürlich nachhaltig ökologische Gerechtigkeitswirtschaft auf die Beine zu stellen? Also eine andere Weise, Staat zu machen, also ein dauerhaft prosperierendes Herrschaftsverhältnis zu managen. Zumindest kann man sagen, ein paar Leutchen auf dieser Demonstration haben davon etwas bemerkt und wollen sich damit nicht hineinziehen lassen.
Ja, wer sich nicht weiterhin zum Opfer von Krise und Krisenbewältigung machen lassen will. Dazu gehört auch, wer nicht in dem neuen Aufschwung wieder Mittel des Profits sein will, der hat eben anderes zu tun, als mit einer Demonstration gesellschaftlichen Druck für einen sozialen Politikwechsel in Berlin aufzubauen.